Junge, 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 was ein siebter Spieltag. Wir haben eine Menge jetzt hier im Road to Glory aufzuarbeiten. Content Creator Liga rasiert bis zum geht nicht mehr. Ja, endlich mal aufs Treppchen gekommen. In der Community Liga hast du nun mal endlich einen Spieltagssieg geholt, ey. Das werden wir jetzt auch nochmal aufarbeiten. Ja, das ist ja der Wahnsinn, was mit uns hier los ist. Schalke, Himmelerschutzmann, Schalke macht Schalke-Dinge. Ich werd wahnsinnig, ehrlich. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los hier? Dachte mir, vielleicht bin ich in irgendeinem Märchentraum oder so gefangen. Aber Weihnachten kommt ja bald erst und die Märchen, die fangen ja erst noch an. Vielleicht auch nochmal ein schönes Aufstiegsmärchen. Mal sehen. Aber wir sind ja im ersten Bundesliga-Podcast. Im Kontext mit Kickbase. Von daher, Simon, ey, bevor ich mich hier schon wieder überschlage mit irgendwelchen emotionalen Geschichten, lass mal reingehen. Wir überschlagen uns gleich eh schon wieder genug. Bis gleich.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
So, Simon, die Bühne gehört dir, Junge. Tagessieg geholt, lalala und so weiter und so fort. Du hast endlich mal ein Fokus-Spieler-Duell gewonnen. Unter welchen Voraussetzungen werden wir gleich nochmal im Detail besprechen. Aber ja, du hast es gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und normalerweise müsstest du eigentlich schon vor lauter Juhu, Juha keine Stimme mehr haben. Ich hoffe, sie ist noch da.
Ja, sie wurde am vergangenen Wochenende sehr stark strapaziert, so viel steht fest.
Vor lauter Fluchen wahrscheinlich, oder?
Ja, sowohl als auch Jubel und Fluch, alles genau. War dabei, sehr emotionaler Spieltag gewesen. Vieles hast du schon angeschnitten, es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, durch alle Ligen durch, dann Schalke Freitagabend gewonnen, Bremen macht Bremen-Dinge und verkackt das Spiel in Heidenheim aber mal komplett. Dann war ich im FC-Stadion, El Maler Show, live und in Farbe gesehen. Also es war eine ganze Menge dabei. Aber in allererster Linie bin ich einfach nur beruhigt, dass ich zum ersten Mal ein Fokusspieler-Duell in dieser Saison gewinnen konnte und endlich auf dem Scoreboard auftauchen konnte. Ja, die Voraussetzungen waren vielleicht noch nie so leicht wie diese Woche. Aber auch das muss man erstmal ins Trockene bringen. Und das habe ich getan mit meinem Harry Kane. Und darüber bin ich jetzt froh und erleichtert, weil die Null, die hat mich schon arg gestört.
Ja. Gehen wir jetzt im Road to Glory nochmal im Detail drauf ein. In der Einleitung nochmal ganz kurz ein herzliches, wirklich herzlichstes Dankeschön für mittlerweile schon über 650 Bewertungen auf Spotify. Allerdings sind 650 nicht 750. Leute, 100 müssen wir noch voll machen, um diese mega geile Kickbase-Box jetzt mal auch endlich wieder an den Mann und an die Frau und oder an die Frau zu bringen, ja. Also Randa, wir laden euch herzlichst ein, da immer noch mal kurz Pause, eben kurz 5-Sterne-Bewertungen abgeben. Von mir aus auch eine 4-Sterne, 3-Sterne, 1-Sterne, wenn euch unsere Stimmen nicht gefallen, keine Ahnung. Hauptsache, ihr gebt uns eine Bewertung, wir freuen uns auf jeden Fall und wir sind unfassbar stolz und glücklich einfach über die gesamte letzte Zeit, in der uns einfach so tolle Kommentare erreichen und so tolle Kritiken auch erreichen, die teilweise auch konstruktiv, auch zu Recht, ne, nochmal hier, Camillo, mach mal hier dein Mikrofon ein bisschen weiter weg und so, ne, deine Stimme und so, das kommt so ein bisschen vom Ton her nicht so ganz gut rüber und so, nehmen uns natürlich alles zu Herzen und stellen das dann auch immer sofort um. Ich hoffe, das passt jetzt auch ein bisschen besser. Also bleibt mit uns im Austausch, wir kommentieren, wir antworten auf alle eure Kommentare und sind einfach super glücklich, dass es sich jetzt gerade in diese Richtung entwickelt, ne, auch Discord, ey, Wahnsinn, was da in der letzten Woche auch wieder an Neuzugängen am Start war. Ne? Also es ist der Wahnsinn, wie diese Community wächst und wächst und wächst. Simon.
Ja, also mich macht das auch richtig stolz, richtig zufrieden. Der Austausch auf Discord, ich wiederhole mich jede Woche, ist einfach richtig angenehm. Das macht großen Spaß, da geht es richtig ab. Und wenn dann neue hinzukommen und Teil der Community werden, dann freut mich das umso mehr, dass das wächst und immer größer wird. Ja, und wenn ihr jetzt überlegt, ja, ich bin noch nicht auf eurem Discord-Server, hört sich aber alles ganz gut an. Ey, einfach dem Link folgen in der Podcast-Beschreibung und beitreten und dann einfach mal stöbern und gucken, ob da was für euch dabei ist.
So, was war denn für uns am Wochenende dabei in unseren Ligen? Lass uns reingehen. Road to Glory.
Road to Glory.
Und du hast es schon gekündigt. Junge, der erste Spieltagssieg in der Punktelieferanten-Community-Liga. Du spielst in der ersten Liga, ich spiele in der dritten Liga. Erzähl mal ein bisschen, wie ist es in der ersten Liga gelaufen? Wir gehen mal kurz auf die einzelnen Ligen ein und auf die entsprechenden Gewinner und auf die Punkteverteilungen, bevor wir dann auf die Content-Creator-Liga eingehen.
Hey, was sich innerhalb einer Woche alles ändern kann, ne? Letzte Woche saßen wir hier noch und haben über unsere Teams in den Community-Ligen gesprochen und ich habe schon den Kopf in den Sand gesteckt. Völlig unfertiges Team, total viele Baustellen. Ich war noch darauf angewiesen, Dienstagabend war ich noch darauf angewiesen, dass ich bis Freitagabend ein paar Filler mir ins Team hole, damit ich überhaupt 11 Starter aufstellen kann. Und es war dann auch am Freitagabend nochmal eng, weil auf einmal stand ich nur noch mit 10 Spielern da und musste dann irgendwie noch was Günstiges von einem Konkurrenten abkaufen. Und der hat sich dann erstmal ein paar Minuten lang nicht gemeldet und ich war wirklich spät dran. Und dann habe ich noch so eine Viertelstunde vor Anpfiff habe ich dann noch einen Batshuayi bekommen für einen Sturm, für einen schmalen Taler, den konnte ich mir dann reinstellen. Ja, und zwei Tage später, Sonntagabend, stehe ich da und bin Spieltagssieger geworden in der Community-Liga. Ich konnte es kaum glauben, aber wenn man sich mal mein Team anschaut, also ich habe ja die letzten Wochen immer davon gesprochen, es gibt einige große Namen in meinem Team, aber drumherum war halt nichts los. Aber diese Filler jetzt drumherum haben auch endlich mal angefangen, richtig zu performen. Angefangen natürlich mit meiner Riesenstütze im Team, Alejandro Grimaldo. 359 Punkte, 2 Tore erzielt. Hey, was wäre Leverkusen ohne Grimaldo? Also wirklich, der carried da das gesamte Team, sowohl offensiv als auch defensiv schon mit Impact gewesen und hat maßgeblichen Anteil daran, dass es für Leverkusen aktuell ergebnistechnisch richtig gut läuft unter Kasper Juhlmann. Dann kommen wir auch schon zu meinem zweitbesten Punkt da und das ist Rani Khedira von Union Berlin. Man mag es kaum glauben, aber der hat dann da schön Freitagabend gegen Gladbach noch das 3:1 ins Netz gezimmert und avancierte dann vom Lückenfüller zum zweitbesten Punkter in meinem Team. Der dritte Top-Punkter bei mir war Joshua Kimmich mit einer Vorlage 190. Und dann habe ich noch Fernandes von Bayer Leverkusen, auf den ich extrem stolz bin. Den habe ich nämlich auch schon seit 2-3 Spieltagen im Team. Und seitdem ist er wirklich auch Stammspieler da im Zentralmittelfeld neben Aleix García. 144 Punkte und von dem bin ich echt begeistert, weil ich halte eine ganze Menge von dem. Der ist spielerisch so gut und so wichtig auch für Bayer Leverkusen. Diese linienbrechenden Pässe von Fernandes, überragend. 144 Punkte hat der mir gemacht und da habe ich auch die Vision, dass er in den kommenden Wochen weiter rasieren wird. Willi Orban 122, dann habe ich ja letzte Woche stolz davon gesprochen, dass ich endlich einen Stammkeeper im Tor habe. Finn Dahmen 87 Punkte gegen den 1. FC Köln gemacht. Bei einem 1:1 nehme ich auch gerne mit. Und dann hatte ich noch Schöppner und Traoré von Heidenheim, die jeweils oben die 60 Punkte gemacht haben. War auch solide. Und lustigerweise war Bakayoko, mein Starstürmer, der schwächste Punkter in meinem Team mit 53. Und das gegen den HSV. Und ja, das hat alles dazu geführt, dass ich mit fast 1300 Punkten Spieltagssieger geworden bin. Einfach nur der Hammer.
Sehr schön. Der Manolo, ja, unser Community-League-Manager, ne, der macht ja immer so richtig geile Zusammenfassungen. Ne? Wir haben eigenes Recap-Center auf Discord, ne, wo dann auch immer wöchentlich seine Zusammenfassung kommt. Ich bin einfach mal so frei und lese einfach ganz kurz mal vor. Wer kein Interesse hat, weil es ihn einfach auch zu Recht vielleicht nicht interessiert, der kann auch gerne vorskippen. Wir machen das ja auch für euch zur Info, ja, so, dass wir auch immer die Kapitelmarken setzen. Das heißt, wenn ihr dann gerne einfach mal überspringen wollt, dann macht das gerne. Aber ich lese gerne mal die Zusammenfassung mal vor. Malolo schreibt, ziemlich spät dran, aber manchmal geht es nicht anders. Dennoch kurz ein Ligen-Update nach Spieltag 7 in Liga 1 hat sich Kickbase Brother, also Simon, neben seinem Sieg im Fokusspieler-Duell, haben wir auch gerade schon besprochen, herzlichen Glückwunsch an meiner Stelle nochmal, auch den ersten Tagessieg der Punktelieferanten gesichert. Und dann schreibt er noch in Klammern, dieser kleine Fuchs, Melo, das kannst du doch nicht auf dir sitzen lassen. Na gut, also deine besagten 1295 Punkte und Annahmen von Superstars wie Grimaldo, in Klammern Khedira und Kimmich. Also Glückwunsch an Simon. In Liga 2, wir haben ja drei Ligen, in denen wir spielen. In Liga 2 gab es einen Tagessieg vom Wiederholungstäter Napepe 619 mit 1273 Punkten. Seine Punkte kamen unter anderem von Ulis Kufal oder Sufa. Ich glaube, so spricht man ihn aus. Haben wir übrigens auch sehr viele Einsendungen.
Ja. Zufall, ja.
Sehr viele Einsendungen auch jetzt immer bekommen, wie wir El Kanusch aussprechen. Das heißt ja El Kanus. Ja, habe ich gelernt. Soll ich genauso jetzt bitte immer so machen. Und das gleiche auch bei Kufal, der ja Sufal heißt, und Mittelstädt. Glückwunsch zum Tagessieg und zur Gesamtführung in Liga 3 hat sich Yannick den Tagessieg mit 1290 Punkten geholt. Also du siehst, du bist gar nicht so weit weg mit deinen 1295, Simon, gesichert und damit in Schlagdistanz zur Top 5 gebracht. Und seine Punkte kamen unter anderem von Schmid, Baumann und Kimmich. Glückwunsch auch an dich. Wir haben ungefähr Halbzeit bis zum Reset, also wir spielen auch mit Reset, nur für alle zur Information. Und es bleibt sowohl oben als auch unten spannend. In Liga 1 liegen zum Beispiel nur 52 Punkte zwischen dem 10. und dem 13. Kommen wir gleich auch nochmal in der Content-Creator-Liga drauf zu sprechen, wie eng es da eigentlich ist. Ne? Und dem 13. Platz, genau. Alle, die hinten stehen, es sind noch 8 Spieltage bis zum Reset, genug Zeit, noch gut Punkte zu holen. Alle, die vorne stehen, nicht ausruhen, weiter geht es ohne Länderspielpause am Freitag. Habt eine gute Woche. So sehen die Zusammenfassungen bei uns aus. Ich kenne es auch noch aus meiner Privatliga so, da durfte dann immer der Spieltagssieger noch eine kleine Zusammenfassung immer schreiben. Das ist auch immer ganz lustig. Da durfte sich jeder so kreativ austoben, wie er wollte. Verpflichten. Ja, der Tagessieger musste dann immer so eine Zusammenfassung schreiben. Da sind auch immer ganz lustige Sachen bei rumgekommen. Ja, das mal zur Community-Liga und dann gehen wir mal kurz rüber in die Content-Creator-Liga, denn da geht ja richtig der Mob. Der gute Kickbase-Kobold, der Kevin, die alte Rakete, hat ja heute auch wieder bei Instagram einen Post abgesetzt. Der gibt ja immer einen aktuellen Status mal durch, wie so der Spieltag abgelaufen ist. Und ich schwöre euch, nackt auf die Hand, ne, da geht so der Mob gerade. Das ist von Spieltag zu Spieltag ist das einfach zwischen Platz 1 und Platz 10. Der 10. kann der 1. sein, der 1. kann der 10. sein. Punkt. Müsst ihr euch mal reinziehen. Top 3 oder Top 4, ja, weil ich bin jetzt hochgerutscht wieder um 2 Plätze. Auf Top 4. Ich habe mir jetzt quasi den Tages, den Spieltag bin ich aufs Treppchen gekommen und jetzt im Gesamtranking auf Platz 4 hochgerutscht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der erste, Muri, laufen lassen mit 6.640 Punkten. Dann kommt Kobold mit 6.562 Punkten. Dann kommt Meme-Kicker, 6.452 Punkte. Dann kommt Melo mit 6.434. Hinter mir dann Tobi, Kickbase-Guide, 6.418 und so weiter. Das ist im Mühbereich, ja, 10, 20, 50 Punkte maximal Unterschied. Das ist so krank. Was für eine Leistungsdichte über alle Spieltage hinweg in dieser Content-Creator-Liga gerade aufs Papier gebracht werden. Das ist ja irre, oder?
Ja, aber das macht's doch aus. Genau das haben wir uns doch auch erhofft in dieser Saison, dass es wirklich bis zum Ende spannend bleibt. Und wenn man sich das ansieht, zwischen Platz 1 und 9 in der Creator-Liga liegen 600 Punkte. Das ist halt gar nichts, ne? Das sind 2 Spieltage und das hast du dann locker drin. Ja, einfach richtig, richtig gut. Wir spielen ja auch mit dieser Regel, dass wenn man mehr als oder ab 1000 Spieltagspunkten, muss man einen der Top 3 Punkte an den Markt verkaufen. Und du Amateur bist da ja reingefallen mit 1098 und ich Profi habe natürlich eine 955 ja, gemacht, ganz knapp unter 1000, damit ich keinen der Top 3 Punkte verkaufen kann. So muss man es halt machen. Ne?
Zu allem Überfluss kommt bei mir noch dazu. Wir haben ja im Sommer gedraftet und da durfte jeder einen Hidden Gem picken. Ja, der nächste Angelo Stiller. Und ich glaube bei, also wirklich, ich will mich hier nicht in den Vordergrund rücken, das mache ich sowieso immer, ja, aber in diesem Fall jetzt nicht, weil da lasse ich einfach Taten sprechen. Ich habe mit Baumgartner den Hidden Gem der Saison getroffen bisher. Und ich glaube, auch für den Rest der Saison, da gibt es keinen, der auch nur ansatzweise da dran kommt, so einen geilen Pick zu setzen. Und wir dürfen den Hidden Gem ja nicht abgeben. Das bedeutet, wenn der in meinen Top 3 ist, habe ich nur noch 2, die ich abgeben muss. Ich bin so glücklich in diesem Fall, dass Gnabry nicht gespielt hat, weil er kurzfristig ja mit seiner Adduktorenproblem ausgefallen ist, dass ich mich entscheiden musste zwischen Thiago Tomás und Alejandro Grimaldo, weil einen Baumgartner darf ich ja nicht abgeben. Das sind meine Top 3 gewesen. Baumgartner, Grimaldo und Thiago Tomás. Und somit muss ich jetzt meinen Stürmer abgeben, den Thiago Tomás. Hab mir dafür jetzt aber Ilic geholt. Gut, ist halt so, dann muss ich halt jetzt gucken. Ja, und da irgendwie in der Breite nochmal ein bisschen weiter aufstocken. Aber nochmal Tagessieg hier. Ne? 1126 Punkte Kick bis Kobold. Melo auf Platz 3, 1098. Also zwischen dem ersten und dem dritten sind einfach nur auf fucking 28 Punkte Unterschiede. Es ist so das Banane, wirklich.
Knapper geht's nicht. Aber boah, am Anfang der Saison habe ich dir Baumgartner noch gegönnt. Mhm. Aber wenn der jetzt jede Woche 2 Tore macht, dann gönne ich dir den Hidden Gem langsam nicht mehr. Ich habe einen guten Flip gemacht. Bei mir ist ja Leveling verletzt ausgefallen und den habe ich vorm Spieltag noch verkauft und habe mir dafür Und ich habe es getan. Und ich habe ihn in den letzten Wochen immer verflucht und gesagt, den würde ich mir niemals ins Team holen. Aber mir waren die Hände gebunden. Ich musste irgendwie Leveling ersetzen und habe mir Johnny Burkhardt von Frankfurt ins Team geholt. Und der hat mir einen schönen Doppelpack gemacht.
Alles richtig gemacht. Ne? Es ist einfach so, so krass. Ehrlich, hast einen guten Flip gemacht, wirklich. Also kann ich dich nur beglückwünschen dazu, weil ich glaube, der macht da auch konstant seine Punkte jetzt in den nächsten Spielen. Werden wir aber gleich noch mal im Detail drauf eingehen. Geil. Wirklich, es macht so einen unglaublichen Spaß, in dieser Content-Creator-Liga zu zocken, weil die Leistungsdichte einfach so unglaublich eng beieinander ist. Und es kann von heute auf morgen schon wieder anders aussehen. Also da setzt sich auch niemand ab. Vielleicht nach unten hin. Der ein oder andere hat da jetzt nicht mehr so die Motivation. Ist auch gar, glaube ich, nicht ganz so aktiv dabei in der Gesamtwertung. Aber ich glaube, so zwischen 1 und 10, 11, da ist auf jeden Fall noch Musik drin. Ne? Also so die letzten 2, 3, so mit Nerd und Karim und so, da ist schon schwierig, da jetzt noch irgendwie wieder einen Anschluss zu finden. Aber alles andere da oben, das wird so spannend, ey. Das macht so Bock. Freue ich mich.
Ja, die nächsten Wochen, gerade bis zur Winterpause, bis zum Reset, die werden übertrieben spannend. Auf jeden Fall.
Ja, übertrieben spannend wird auch der nächste Spieltag. Ne? Gutes Stichwort. Lass uns die Überleitung finden und lass uns die Kategorie wechseln. Wir machen uns auf den nächsten Spieltag die Vorbereitung klar. Und wechseln zu GoTo. GoTo. So, und da sind wir. Und aus der letzten Episode nochmal danke dafür für das ganze positive Feedback. Kennt ihr es ja jetzt? Wir bereiten uns wirklich komplett detailliert auf die einzelnen Matchups des kommenden Spieltags vor, gehen alles einzeln nochmal durch, geben euch Starts, geben euch Sits. Und was wir natürlich jetzt auch schon direkt mit aufgenommen haben, ist euer Feedback. Denn ihr habt euch auch gewünscht, dass wir euch dann jeweils immer nochmal eine Art Top-3-Punkte-Empfehlung mitgeben werden für diesen Spieltag, beziehungsweise für dieses Matchup. Und da haben wir uns auch schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Und die Namen, die werden wir dann natürlich auch droppen.
Generell möchte ich einfach noch loswerden, dass wenn ihr Anregungen habt, wie wir dieses Go-To-Format, wie wir diese Matchups-bezogenen Analysen noch besser gestalten können, dann immer her mit eurem Feedback. Ihr merkt, ne, wenn ihr uns was zurückmeldet, dann versuchen wir das auch gleich umzusetzen. Und das war ein sehr guter Hinweis, dass man da wirklich nochmal explizit auf die Top-Punkte eingehen sollte pro Matchup. Das werden wir in dieser Folge erstmals tun. Und wenn ihr andere Sachen habt, dann werden wir das in den kommenden Wochen auch sicherlich eingebaut bekommen.
Genau. Und wir probieren uns ja auch aus, ne? Also ihr seht es ja auch, ne? Dann sind wir ja auch bei der ersten Episode letzte Woche, also quasi in dem neuen Format, ja, hinten raus, so ein bisschen, wurde es noch ein bisschen enger, ne? Dann musst du auch ein bisschen schneller machen. Aber das haben wir uns dann natürlich jetzt auch wieder auf die Fahne geschrieben, dass wir da natürlich allen Matchups quasi die gleiche Zeit widmen und nicht zu detailliert, aber auch nicht zu grob, in Anführungsstrichen, fahrlässig irgendwelche Empfehlungen dann rausgeben, die euch gegebenenfalls dann irgendwie falsche Entscheidungen dann herbeiführen lässt. Von daher, Simon, das erste Matchup, wir haben sie gerade schon ganz kurz erwähnt. Was war da los mit den Bremern? Vielleicht da 2, 3 Worte zu dem Matchup gegen Heidenheim. Eigentlich ganz klar auf dem Papier, müsste es ja eigentlich ein Sieg gewesen sein und das haben sie dann definitiv noch aus der Hand gegeben, in Anführungsstrichen aus der Hand gegeben. Und jetzt kommt die Überraschungsmannschaft des letzten Wochenendes, ne? Mit Union Berlin, die mal eben so die Gladbacher weggefickt haben am Freitagabend. Ein bombastisches Spiel, meiner Meinung nach. Ja, haben sie wirklich ganz gut gemacht, wobei es eigentlich auch für mich gefühlt auch an Gladbach gelegen hat, die letztendlich wie so eine Kreisliga-A-Mannschaft da auf dem Platz aufgetreten sind und da wirklich 0,0 Struktur haben zeigen können. Also von daher weiß ich nicht, ob man das jetzt zu überbewerten sollte, was die Unioner da gemacht haben. Aber in Bremen, und das müsste doch eigentlich jetzt eine Reaktion geben, der Bremer, oder?
Ich erhoffe es mir. Also nach dieser No-Show gegen Heidenheim, da erwarte ich auch eine Reaktion. Und zwar von der gesamten Mannschaft von Minute 1 an. Weil ich war Samstagnachmittag beim 1. FC Köln im Stadion. Das heißt, ich konnte das Bremen-Spiel parallel nicht gucken. Hab's mir aber dann danach im Real Life angeschaut. Und ey, mir ist fast schwindelig geworden. Das war so eine schlechte Leistung gegen das personaltechnisch schlechteste, am schlechtesten besetzte Team der Liga, würde ich fast sagen. Heidenheim hat zuvor 4 Tore erst geschossen in den ersten 6 Spielen und Bremen hat ganze 31 Heidenheimer Schüsse zugelassen. Also was zur Hölle? Das war die schwächste Offensive und du lässt so viele Chancen zu und es kommt nicht von ungefähr, dass Mio Backhaus der beste Keeper oder der beste Spieler des Spiels geworden ist. Und auch in der Kicker-Elf des Tages stand. Also der hat da hinten einige Bälle rausfischen können. Und ich glaube, es lag nur daran, dass Heidenheim einfach es versäumt hat, mehr als 2 Tore zu schießen, dass Bremen da überhaupt einen Punkt mitnehmen konnte. Und den nehme ich mit Kuss an nach dieser Leistung. Also dass man da in Führung geht aus dem Nichts, dass man dann den Ausgleich frisst und dann postwendend wieder in Führung geht. Mehr hätte ich mir nicht wünschen können bei so einem schlechten Spiel. Ja, und dann fängst du dir halt in der 85. dann doch noch den Ausgleich, klar, hochverdient, aber mit ein bisschen Cleverness und ein bisschen mehr Zielstrebigkeit und besserer Moral kannst du dann da auch einfach mal ganz dreckig 3 Punkte mitnehmen. Aber hey, mich hat es ein bisschen besorgt. Es war auf jeden Fall wieder ein Schritt zurück und ich bin jetzt gespannt, in welche Richtung die Saison von Bremen verläuft, ob es wirklich wieder eher nach unten geht oder ob man Plätze gut machen kann und vielleicht nach oben klettern kann. Das Matchup jetzt am Freitagabend zu Hause gegen Union Berlin wird so ein richtungsweisendes sein. Da muss eine Leistungssteigerung her und da müssen auch Punkte her, ganz klar. Aber es wird nicht leicht. Union hat jetzt auch gegen Gladbach gewonnen. Da haben einige Automatismen gegriffen. Wir haben letzte Woche gesagt, wir müssen auf jeden Fall die Defensivspieler aufstellen. Döki direkt mit einem Doppelpack. Wir haben gesagt, Trimmel kann eine gute Flex-Position sein oder ein guter Flex-Spieler sein, wenn man keine Alternative hat. Der schlägt die Flanken rein, der schießt die Standards mit einer Vorlage. Auch das ist aufgegangen. Klar, er musste verletzungsbedingt nach 35, 36 Minuten raus. Aber ist jetzt auch der Trimmel-Klassiker. Vorlage und dann raus.
Ja.
Aber der ist jetzt auch wieder fit, also sollte Freitagabend gegen Bremen auch wieder spielen. Bei Bremen haben aber viele enttäuscht. Also die einzigen, auf die wir uns verlassen konnten, waren Schmid und Stay, die wirklich punktetechnisch vorangegangen sind. Stay mit einem Tor, Schmid mit 2 Vorlagen. Aber alle anderen haben wirklich nicht gut performt. Mbangula nur 40 Punkte, glaube ich, gemacht. Das war gar nichts. Und das war eigentlich der Spieler, den wir vorab so als absoluten Go-To-Guy auserkoren hatten. Puertas richtig, richtig schwach gespielt. Da mache ich mir tatsächlich aktuell so ein bisschen Sorge, wo das mit dem hinführt. Kommen wir jetzt gleich auch bei den Starts und Sits zu. Ich glaube, es wird ein sehr umkämpftes Spiel. Ich glaube, es wird ein Spiel, wo wieder die Defensivreihen, speziell die von Union, sehr relevant sein wird.
Ja.
Bei Bremen können wir uns, glaube ich, auch im Matchup gegen Union auf Schmid und Stay verlassen. Alle anderen sind mit Vorsicht zu genießen.
Wen haben wir denn als Starts bei Bremen?
Bei Bremen, wir müssen auf Backhaus gehen. Friedel würde ich auf jeden Fall aufstellen, auch wenn der vor dem 1:1 Ausgleich den Fehler begangen hat gegen Heidenheim. Passiert, hat dafür aber auch einiges wegverteidigt und sogar einmal auf der Linie geklärt für den schon geschlagenen Backhaus. Also an ihm lag es nicht. Pieper ist ja in die Startelf gerückt, weil auf der Linksverteidigerposition Isaac Schmidt ausgefallen ist und hat richtig, richtig gut performt. Also da glaube ich auch wirklich fest dran, dass der am Freitag auch wieder in der Startelf stehen wird. Das heißt, den würde ich bringen. Sugawara müssen wir aufstellen. Stay und Schmid habe ich schon gesagt. Und Mbangula müssen wir eigentlich in einem Heimspiel Freitagabend gegen Union auch wieder Vertrauen schenken in der Startelf. Die sind klar. Bei Union, Renault ist klar. Dann die Dreierkette hinten, Leitsch, Querfeld, Döki ist klar. Trimmel müssen wir eigentlich aufstellen aufgrund seiner Standardstärke. Bremen defensiv nicht sattelfest. Also da können seine Flanken wirklich auch gefährlich werden und zu Vorlagen führen. Dann finde ich Aljoscha Kemlein im zentralen Mittelfeld noch relativ interessant, ist noch so der spielerisch am stärksten ist. Den könnte man mal reinwerfen, auch aufgrund seines Preis-Leistungs-Verhältnisses. Und Ansa vorne im Sturm finde ich gegen Bremen eigentlich auch einen ganz guten Spieler, ganz guten Pick, weil der ist schon dribbelstark, quirlig, aber auch physisch stark.
Der durch den 16er geackert ist, um dieses Ding da an Pfosten zu setzen. Döki ja mit dem Abstauber dann am Ende. Ne? Aber das Ding hätte ich ihm echt gegönnt, ey.
Ja, das war eine richtig starke Aktion und genau sowas sehe ich halt. Ja, und genau sowas sehe ich gegen wackelige Bremer hinten halt auch. Ne? Der kann solche Aktionen auch gegen Bremen zeigen und deshalb für uns auf jeden Fall ein Starter.
Ja. Ich sehe Ilic noch nicht. Wo ist der denn?
Ja, Ilic ist ein Flexspieler. Also, das ist halt so dieser klassische Fall, wie wir ihn letzte Woche auch benannt haben. Union-Stürmer, Zentrumstürmer müssen scoren für einen grünen Balken. Er hat es nicht getan und hat keinen grünen Balken geholt bei einem 3-1-Sieg. So, das sagt alles. Tabakovic im Gegenzug bei Gladbach hat das Tor gemacht und hat gerade so einen grünen Balken gemacht. Ne? Klar, auch verloren am Ende. Ja. Aber das sind halt diese Stürmertypen, die müssen scoren für einen grünen Balken. Und deshalb ja, muss man vorsichtig sein. Bei Illich kann man sicherlich reinwerfen als Flex-Option, aber er muss halt seinen Scorer machen.
Ich frage ja auch nur, weil ich ihn mir jetzt kaufen musste, ja, als Ersatz für Thiago Tomás. Und es gibt keinen anderen Stürmer mehr auf dem Markt. Und der kam jetzt zufällig, ne? Deswegen musste ich ihn ja haben.
Ja, du musst halt die Hoffnung haben, so wie bei Tabakovic letzte Woche, ne?
Ja, genau, dass irgendwie ein Unfall passiert und der das Ding da irgendwie von Ansa oder sowas vor die Füße gelegt bekommt. Ja. Na gut. So, Zitz.
Genau, wir sitten Puertas. Auch wenn ich wirklich jetzt lange an ihm festgehalten habe und in ihn beliebt habe, aber das ist halt einfach nichts aktuell. Der macht keine Punkte in Kickbase. Und wenn er gegen Heidenheim nicht punktet, sehe ich es irgendwie auch nicht, dass er gegen Union punktet. Das heißt, wenn man da eine Alternative hat, würde ich Puertas tatsächlich irgendwie verkaufen und draußen lassen. Dann müssen wir Boniface sitten, weil der wird nicht starten, der kriegt maximal 30 Minuten und in den 30 Minuten muss er einen Scorer liefern, damit er sich irgendwie nur ansatzweise lohnt. Finde ich auch zu risky. Und Njima hat wohl aktuell seinen Stammplatz an Gröll verloren. Gröll ja auch mit einem Treffer gegen Heidenheim. Also gehe ich auch davon aus, dass Gröll erneut starten wird am Freitagabend und Njima auch mit 30 Minuten Einwechslung eher ein Sit-Kandidat. Bei Union sitten wir Köhn, Khedira, weil bei Khedira.
Da haben wir die größte Diskussion gehabt, ne? Weil der steht ja auch in der Startelf, ne? Sofascore, also Top-Elf sogar, ne?
Okay. Er hat sein Tor gemacht.
Er hat sein Tor gemacht, ja, schön und gut. Aber meinst du nicht, gegen Bremen könnte da nochmal was passieren?
Also ich sag nicht, ich glaube nicht, dass Khedira back-to-back ein Tor schießen wird. Das wird die Ausnahme sein. Der ist ein Sechser, dem ist da eine Ecke vor die Füße gefallen, hat er einfach mal draufgehalten und der ist dann durch drei Mann durch. Aber sonst ist Khedira ja eigentlich eine Kickbase-Wurst. Weißt du, holt sich jede Woche eine gelbe Karte ab, ist immer am Rande der gelb-roten, holzt da rein, stopft Löcher, führt Zweikämpfe. Das bringt alles keine Punkte. Und da gehe ich jetzt gegen Bremen auch mal von aus, dass das wieder ein klassisches Khedira-Spiel werden wird, ohne Scorer. Also eher ein Sit-Kandidat, aber klar, ich kann schon verstehen, wenn Khedira-Besitzer sagen, das hat mir jetzt gut gefallen gegen Gladbach, der hat gut gepunktet, den werfe ich gegen Bremen auch rein. Kann man sicherlich machen. Ja. Skarke, Berg und Jong würde ich alles sitten, weil die sind halt Konkurrenten. Wir wissen nicht, wer spielen wird. Klar, wir können Freitagabend die Aufstellung sehen, aber da ist alles auch irgendwie Spekulation, wer erwischt da einen guten Tag.
Alles zu risky. Wenn wir jetzt mal über die Flex-Personalien sprechen, wir haben ja jetzt immer drei Namen, ne, die wir raussuchen. Erklär mal ganz kurz, was meinen wir mit Flex?
Ja, Flex-Kandidaten sind für uns Spieler, die keine klaren Starter und keine klaren Sit-Kandidaten sind, aus unserer Perspektive, sondern das sind Spieler, die sicherlich ja starten werden, die auch ihre Minuten kriegen, die aber jetzt punktetechnisch bislang noch nicht so auffällig waren, dass man sagt, okay, man muss sie unbedingt starten, sondern das ist wirklich Manager- und Ligenabhängig. Was habe ich für Alternativen in der Hinterhand, wenn ich von einem Team XY einen ganz klaren Starter habe mit einem attraktiven Matchup, dann würde ich den immer vorziehen, aber wenn nicht, dann ist es auch okay, diese Spieler reinzuwerfen. Dazu gehört zum Beispiel ein Illich. Wenn ich keine Alternative habe, werfe ich ihn rein gegen Werder Bremen und hoffe, dass der mir einen Scorer liefert. Bei Bremen sind das so Kandidaten wie Koulibaly, der sollte starten. Senelin als Sechser sollte wieder zurückkommen, ist ja Vater geworden und somit gegen Heidenheim ausgefallen, sollte aber gegen Union starten. Aber ist natürlich auch ein Sechser, der auch über die Härte, über die Zweikämpfe kommt. Alles nicht so punkterelevant, ne?
Genau.
Kann man aber reinwerfen. Und dann noch Patrice Čović, der Senelin in Heidenheim vertreten hat.
Geil, Alter. Einfach nur so als Lückenfüller in der Privatliga einfach ins Team gestellt. Ne? Vom Start der.
Ja. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er gegen Union auch wieder starten wird. Für Puertas. Exakt. So, Lien kommt rein, aber Čović bleibt drin für Puertas.
Ja.
Genau. Und wenn man darauf gambelt, kann man Čović auch nochmal reinwerfen. Und man hat ja den Vorteil, man sieht die Startelf auch.
Ja, ja, genau. Sehr schön. Okay. So, in dem Segment gehen wir die Matchups jetzt gleich auch ein bisschen schneller natürlich jetzt gleich durch, ne, ist klar. Wer sind für dich die Top-Punkter? Gib mir mal pro Team ein, zwei mal durch. Was meinst du?
Ich bleib bei Schmied und Stay auf Bremer Seite. Ich glaube, das sind verlässliche Punktegaranten in solchen Matchups. Und bei Union gehe ich mit Döki.
Ja. Keine große Überraschung. Ich würde Ronno noch dazu nehmen. Der wird wahrscheinlich ein bisschen was auf die Kiste kriegen. Ne? So ein Gefühl, der ist immer mal wieder ganz gut. Oder auch so, wenn so ein Friedel da um die Ecke kommt, ein paar ganz gute Flanken reinbringt und so. Also das könnte ganz, ganz interessant sein, den nochmal im Auge zu behalten. Gut, dann
Freitag. Dein Tipp, Melo?
Stimmt, den Tipp. 1-1.
Ja. Bremen muss was zeigen. Ich sag 2-1 Reaktionssieg.
Okay. Nächstes Matchup. HSV auf Platz 11 gegen Wolfsburg auf Platz 15. Ach Gott. Da hat Stuttgart ganz gut gemacht, ne?
Ja, Wolfsburg ist knietief in der Krise. Also, ich glaube, Wolfsburg hangelt sich von Woche zu Woche und ich rechne jeden Augenblick damit, dass Simonis fliegt.
Ja.
Also, das ist defensiv super anfällig und löchrig. Offensiv überhaupt keine Struktur, überhaupt kein System erkennbar. Da funktioniert gar nichts. Das ist totale Harmlosigkeit. Und also wirklich in allen Mannschaftsteilen ganz, ganz arge Probleme. Und ich glaube, nicht nur aus Kickbase-Sicht müssen wir uns wirklich enorme Sorgen machen um den VfL Wolfsburg. Und die treffen jetzt auf den HSV, der angekommen ist in der Bundesliga. Der HSV ist angekommen.
Brust.
Ja, die machen das richtig gut. Also da geht nach vorne was, die sind hinten stabil. Die Transfers kurz vor Toreschluss, die zünden mit Sambi Lokonga, mit Vuskovic hinten in der Verteidigung. Fabio Vieira kommt ja auch wieder zurück. Also der HSV ist nicht zu unterschätzen.
Oh, geil. Oh ja, das ist gut. Ja, sehr schön. Und dann auch noch zu Hause in Hamburg, dann gegen Wolfsburg. Also ich will dem nicht vor wegnehmen hier, aber das wird für mich ganz klar ein Sieg für die Hamburger.
Glaube ich auch dran. Also und dann glaube ich dran, also wenn Simonis und der VfL Wolfsburg in Hamburg verlieren, dann wird er fliegen.
Oh, das ist, glaube ich, ein guter Take. Ja. Alles klar. Ja, lass mal reingehen. Wen nehmen wir als Starter bei den Hamburgern mit?
Wir starten natürlich Heuer Fernandes im Tor, El Fadli, Vuskovic ganz klar, Muheim ja auch, kommt über Standards, hat jetzt gegen Leipzig auch die Vorlage geliefert. Wir starten Sambi Lokonga. Alter, was ein Transfer, der ist so gut.
So eine Granate, wirklich. Ich liebe ihn jetzt schon.
Zwei Startelf-Einsätze, zwei Tore. Was geht denn da ab?
Ja.
Und darüber hinaus ja noch weitere richtig gute Aktionen.
Hast du den?
Ja, ich habe den als Notkauf in der Creator League aufgestellt.
Ratte.
Und hat dann gegen Leipzig einfach gezündet. Richtig, richtig geil. Den werde ich jetzt auch vorerst halten. Wir starten aber aus der Offensive noch Dompe und Königsdörfer. Und Königsdörfer mag vielleicht verwundern, weil er bislang noch kein Tor geschossen hat.
Exakt. Da bin ich ja eher bei Dompe als bei Königsdörfer, ne? Weil der Dompe dann noch in seinen inversen Läufen ja deutlich attraktiver in das Spielsystem ja dann auch reinpasst. Also jetzt quasi auf Wolfsburg bezogen. Ja, der wird da deutlich, deutlich Spielanteile bekommen, weil er auch seine Läufe, finde ich, immer ganz gut von außen rein. Da werden die Außen der Wolfsburger auch ganz schön Probleme kriegen, sage ich dir jetzt schon. Also mich würde es nicht wundern, wenn der auf jeden Fall mindestens einen Scorer hinkriegt.
Ja, also Dompe bin ich voll und ganz bei dir. Den halte ich auch für am spannendsten in der Offensive aufgrund seiner individuellen Qualität, ganz einfach. Ja. Das wird schon ganz gut aussehen. Königsdörfer ist einfach ein Matchup-bezogener Pick. Also ich sehe in dem was, weil es halt gegen Wolfsburg geht. Weißt du, volles Volksparkstadion gegen eine defensiv sehr anfällige Mannschaft. 3 Gegentore gegen Stuttgart kassiert, vor ein paar Wochen schon 3 gegen Köln kassiert. Also ich die Defensive bei Wolfsburg, die ist halt alles andere als sattelfest. Und deshalb glaube ich, dass dann die Hamburger Offensive das schon auch punkten kann. Und wenn nicht gegen angeschlagene Wolfsburger, wann dann? Vielleicht dann mit dem ersten Saisontor für Königsdörfer. Ich würde es probieren.
Du musst uns mal reden hören. Wer hätte das in der Saisonvorbereitung gedacht, dass wir so bei dem Matchup der Hamburger gegen die Wolfsburger so reden? Never ever hätte ich das unterschrieben. Ne? Aber es ist leider nun mal so.
Ja.
Mann.
Bei Wolfsburg gibt es inzwischen nur noch wenige Spieler, die man guten Gewissens starten lassen kann. Und selbst bei den Namen, die wir jetzt rausgesucht haben, tue ich mich schon schwer.
Ja.
Wenn wir Grabara-Besitzer sind, stellen wir Grabara natürlich auf. Kuliarakis würde ich nochmal reinwerfen, wenn ich ihn im Team habe. Jens würde ich reinwerfen. Und dann im Mittelfeld, Arnold sollte spielen. Der war ja in der Länderspielpause auch angeschlagen. Ist aber jetzt wieder bei 100%, sollte demnach auch starten. Und gegen HSV kann er da schon auch gut punkten. Den würde ich auf jeden Fall reinwerfen. Und Amura stand ja etwas überraschend nicht in der Startelf gegen Stuttgart, aber weil alle anderen da vorne in der Offensive wirklich Kraut und Rüben gespielt haben, muss der eigentlich wieder in die Startelf zurückkehren und dann stellen wir in Amura natürlich gegen Aufsteiger auf, egal wie es läuft.
Sitz im Schnelldurchlauf beim HSV, Capaldo, Remberg, Philipp. Philipp hatte ich mir eigentlich auch erhofft, dass da noch deutlich mehr seit seinem Tor da vorletzten Spieltag, glaube ich, vor der Länderspielpause, da noch ein bisschen mehr passiert. Aber auch da wieder leider, eingeschlafen.
Gegen Leipzig, ne? Das darf man natürlich jetzt auch nicht außen vor lassen.
Alles schön und gut. Und so schlecht haben die Hamburger es ja auch gar nicht gemacht, muss man ja sagen. Die haben es den Jahr dann doch schon schwer gemacht. Ne? Aber nichtsdestotrotz hätte ja auch da ein bisschen was passieren können. Aber okay, also die drei, die sitten wir. Und bei Wolfsburg eigentlich den Rest der Mannschaft. Ne? Angefangen von Vinny Sousa, Fischer, Kumbedi, Mehle, auch nix bisher. Ne? Center, vorne drin Wind, wer ist Wind? Ey, das ist so absurd, dass wir solche Namen nennen müssen, ja, die du wirklich als Empfehlung einfach nicht aufstellen sollst. Ne? Das ist wirklich völliger Hinriss. Skov Olsen, da geben uns Warnberg. Ne?
Darauf können wir uns halt einfach nicht verlassen.
Es
wird jetzt schon spekuliert. Simonis wird sicherlich versuchen, irgendwas zu ändern und dann wahrscheinlich nicht an der Taktik, sondern am Personal.
Ja.
Wer spielt? Mähle oder Zehnter? Keine Ahnung. Wer spielt? Dagim oder Skov Olsen? Keine Ahnung. Wer spielt? Kumbedi oder Fischer auf Rechtsverteidiger? Wissen wir alles nicht. Also lassen wir alles draußen.
Genau. Dann noch zwei Flexnamen. Ne? Einmal auf Hamburger Seite Guccioleischwili. Okay, wenn du da keine Alternativen hast, hast du nochmal einen guten in der Defensive, der gegebenenfalls da nochmal den einen oder anderen Ball da rausfischen kann. Und Eriksen auf Wolfsburg-Seite. Wobei das
könnte man nochmal probieren.
Könnte man, ja. Auch dieses könnte Bauchschmerzen abhaken, dieses scheiß Matchup, ehrlich. Wo geht's hin? Ergebnis, leichte Vorteile Hamburg, habe ich gesagt. Ich sag 2-0 sogar.
Ich sag 2-1.
Ja, Dompe an den Königsdorf 1. Ja,
2-1 HSV und Simonis ist weg.
Ja, wir sollen das Ding bei HSV machen. Amur, nur weil du ihn hast?
Ja, bitte drum.
Okay, gut. Boah, lass das Ding schnell abhaken. Lass mal weitergehen hier. Naja, vom Regen in die Traufe würde ich sagen. Hoffenheim, Platz 8 gegen Heidenheim, Platz 17. Oh, ich glaube, da kommt der erste Sieg für die Heidenheimer. Da kommt der erste Sieg. Junge. Aufsteigen hast.
Zweite sogar.
Ja, Entschuldigung, zweite, sorry. Ich sage immer, Trent is your friend, Simon.
Ja? Trent is your friend, ja. Aber vielleicht ist Heidenheim auch gebrochen, weil sie so gut gegen Bremen gespielt haben und das nicht mal dann zu einem Sieg reicht.
Exakt.
Und Hoffenheim auch mit einem 3-0 Auswärtssieg gegen St. Pauli im Rücken.
Ja.
Auch beflügelt, ne?
Ich bin Visionär. Ich sehe immer die Perspektive und die Vision. Aber am Ende sind es die harten Fakten, die dann zählen, ne? Ich glaube, Hoffenheim kannst du alles starten. Ne? Das wird ganz klares Ding. Kramaric macht wieder Kramaric-Dinge. Der ist jetzt in den Ligen wieder für 20, 25 Millionen teilweise mit einem Overpay weggegangen. Ich dachte mir, was ist denn mit euch los, Alter? Jetzt hat er da zwei Scorer hingelegt und jetzt drehen alle wieder am Rad in der Hoffnung, dass er jetzt genauso weitermacht. Wir haben ihn als Rentner bezeichnet. Zu Unrecht vielleicht, weiß ich nicht. Ja, aber wie nachhaltig das jetzt ist, muss man auch nochmal bewerten. Na gut, hat er toll gemacht, alles schön und gut. Aber ich glaube, die Mannschaft an sich macht das schon sehr, sehr gut. Das sind schon sehr, sehr reife Spielanlagen, die Hoffenheimer da auch aufzeigen. Ne? Also sei es in der Defensive angefangen mit, wie haben wir ihn jetzt genannt, Zufall. Ja, das ist kein Zufall, der da bei Hoffenheim stattfindet. Und alles andere als ein Sieg der Hoffenheimer. Zu Hause auch noch dann gegen Heidenheim. Das steht jetzt außer Frage. Also wirklich alles Daten, alles, was bei Hoffenheim nicht bei 3 auf dem Baum ist, einpacken, aufstellen.
Das Punktepotenzial in diesem Matchup liegt ganz klar auf Hoffenheimer Seite. Speziell die Außenverteidiger Bernardo Zufall mit einem sehr hohen Punktepotenzial in diesem Matchup. Ne, sind ja auch immer mit Scorern oder an Scorern beteiligt, an Toren beteiligt. Und dann ganz klar die Offensive um Aslani, Kramaric, Lemperle. Da liegen auch die Punkte in diesem Matchup. Die werden nicht nur einmal treffen, die werden mindestens 2 Tore gegen Heidenheim schießen, da lege ich mich fest. Hoffenheimer Mittelfeld ist so eine leichte Problemzone. Da haben wir Burger und Abdullahu als gesetzte zentrale Mittelfeldspieler, die aber auch sehr boom-bust-lastig sind, was ihre Punkte angeht. Aber die werfen wir natürlich auch gegen Heidenheim rein. Da können die sicherlich auch punkten, aber ich glaube, die brauchen ein paar Teampunkte. Also zu Null-Bonus, Sieg-Bonus ist da schon wichtig, dass die auf ihren grünen Balken kommen. Ja. Und Baumann im Tor ist auch klar, stellen wir natürlich auch auf.
Ja. Sehr schön. Ja, wenn haben wir als Sitz? Also bei den Hoffenheimern hätte ich jetzt gesagt, nur noch die Backup-Spieler. Also da muss man dann natürlich schauen, dass da weniger Punktepotenzial dann bei rumkommt, weil die meisten werden dann natürlich gerade durch die Teampunkte und durch die Spielzeit dann ihre Punkte machen. Und dann hast du halt solche, die vielleicht nochmal so eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine Viertelstunde vielleicht noch reinkommen, ein paar Pünktchen machen. Weiß ich nicht, ob das dann so spannend ist.
Ja. Also Damar wird nicht starten, den würde ich draußen lassen. Prömel wird nicht starten, den kann man draußen lassen. Klar, der hat jetzt gegen St. Pauli nach Einwechslung getroffen, aber auch das wird sicherlich die Ausnahme gewesen sein durch die Regel. Und den würde ich dann draußen lassen. Also Bebu wird vielleicht eingewechselt, Mörstedt, das sind alles so Einwechselspieler. Der lohnt sich nicht, weil wir uns nicht auf Punkte verlassen können.
Ja. Hast du noch einen Flexspieler?
An dem ich mal bekommen. Nee, bei Hoffenheim tatsächlich nicht. Wir können zu Heidenheim rübergehen.
Ja.
Da starten wir Ramay im Tor, ist klar. Wir starten Siersleben und Maika als kopfballstarke, zweikampfstarke Innenverteidiger. Und wir starten zum ersten Mal Ibrahimovic in dieser Saison. Ich habe mich verwundert die Augen gerieben. Ich habe gedacht, war Zlatan am Werk oder welcher Ibrahimovic hat da gespielt? Macht er auf einmal 150? Gegen Bremen. Und der sah schon gut aus gegen Bremen. Der hatte richtig viele, richtig gute Aktionen. Also kann auch sein, dass der sich jetzt so ein bisschen eingefunden hat. Und warum nicht mal probieren gegen Hoffenheim?
Sehr schön.
Wir sitten so, aber alles andere.
Ja.
Föhrenbach zwar getroffen gegen Bremen, aber auch das erste Bundesliga-Tor. Also da weiß man schon, der ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er Tore schießt. Lassen wir draußen. Traoré würde ich draußen lassen. Dorsch. Beck, Zivzivaze und Schimmer, also die Stürmer von Heidenheim, bloß die Finger weg. Also wirklich da gar nichts aufstellen.
Ja.
Als Flexspieler kann man noch Schöppner nennen. Ist halt zumindest mal so im zentralen Mittelfeld noch an den meisten Aktionen beteiligt und holt sich dann die Bälle und verteilt so ein bisschen. Also da kann der auch über Rohpunkte ein paar Pünktchen machen. Ist immer mal wieder auch eine Vorlage dabei. Mhm. Wenn man keine andere Alternative hat, finde ich, kann man Schöppner noch als Flexspieler ganz gut aufstellen. Ja.
Top-Punkte. Wahrscheinlich bei den Hoffenheimern die Stürmer, ne? Lemperle, Aslani.
Und Kramaric, ja.
Bei Heidenheim. Bei Heidenheim, wo wir sagen würden, außer Mainka vielleicht, der vielleicht ein paar Punkte machen könnte, den man ruhigen Gewissens da reinstellen kann.
Ramay als Keeper macht es ja echt auch gut, auch gerade was Kickbase-Punkte angeht. Und ich würde vielleicht dann noch als dritten Spieler halt eben Ibrahimovic nochmal hervorheben. Mhm. So, wenn in der Offensive was gehen sollte für Heidenheim, die ein Tor erzielen, dann wird da sicherlich Ibrahimovic seine Füße im Spiel haben.
Ja. Sehr schön. Weiter geht's. So, jetzt.
Dein Tipp noch, Melo.
Ich vergesse immer den Tipp, ey. Verdammt nochmal. 3-0 Hoffenheim.
Vielleicht sogar 4-0. Mist, das war mein Tipp. Ich sag dann 3-1. Ja, nee, Ibrahimovic macht 1.
Okay, ja gut, 3-1. So, gut. Dann bleibe ich beim 3-0. Okay. So, 4. Spieltag. Jetzt wird spannend hier. Die Leipziger, Alter, auf Platz 2 hochgerutscht, ne? Gut, die Dortmunder natürlich Pech gehabt, ne? Aber haben es alle gesehen. okay. Gegen Augsburg, also beziehungsweise Augsburg zu Hause, ne? Gegen Leipzig. Platz 13 gegen Platz 2. Eigentlich klares Ding, ne? Also, ich glaube, keine großartige Diskussion, ne? Braucht man jetzt hier nichts irgendwie schön zu reden oder so. Oder vielleicht doch, Angstgegner, Fragezeichen.
Ach, ich würde mir aus Leipziger Sicht jetzt nicht allzu große Angst machen vor dem FC Augsburg. Vor der Länderspielpause hat Augsburg gewonnen gegen Wolfsburg und jetzt nach der Länderspielpause ein Unentschieden sich in Köln ergaunert. Durch den Elfmeter und
genau.
Elfmeter bekommen, kurz nach.
Elfmeter nicht, ne?
Genau, kurz nach der Halbzeit in Elfer reingezimmert und dann hinten gemauert, aber gegen El Mala war da nicht zu machen. Ja, die wirken defensiv auf jeden Fall wieder gefestigter als noch vor ein paar Wochen. Aber Leipzig defensiv natürlich ein absolutes Bollwerk. Klar, ein Tor kassiert gegen Hamburg, aber davor die Spiele ja auch häufig zu Null gespielt. Die Offensive macht mir so ein bisschen Sorgen. Das ist schon recht dünn, ne? Also über 2 Tore pro Spiel schaffen sie nie. Da muss ein bisschen mehr kommen. Gerade gegen so Gegner wie HSV, Köln, Augsburg jetzt auch. Das sind eigentlich so Gegner, da erwartet man von der Leipziger Offensive auch mal ein Feuerwerk. Das bleibt bis dato aus. Also da bin ich mal gespannt, was Ole Werner da vielleicht noch für Stellschrauben drehen kann, dass die Offensive auch mal so richtig ans Laufen kommt.
Da sprichst du schon was richtig Wichtiges an. Also diesen klaren Zielspieler, den sehe ich da vorne nicht. Ne? Mit Rumlo hast du ja natürlich die ersten paar Spieltage jemanden gehabt, der da ganz bullig da vorne wirklich sich Respekt verschaffen hat. Ne? Aber das ist jetzt auch nicht mehr so viel. Wenn ich es mal ganz vorsichtig ausdrücke, dann müssen ja eher die Leute aus der zweiten Reihe, ne? So einen Baumgarten haben wir ja gerade schon besprochen, als Hidden Jam bei mir, ne? Oder was weiß ich, so ein Bakayoko, so ein, was weiß ich, so diese Mittelfeldakteure da, die den Offensivdrang haben, über die Halbaußen dann noch reinkommen, mal reinziehen, inverse Läufe spielen, mal abklatschen lassen, das Ding dann irgendwie mal da reinpfeffern. Das ist, weiß ich nicht, so
das, ja, das ist recht
von Leipzig, ne?
Ja, genau. Es gibt halt nicht diesen absoluten Topscorer in der Offensive. Also der konstanteste und bislang auffälligste Offensivspieler ist eigentlich Baumgartner seit Saisonbeginn. Klar, ja. Romelu hatte seine Scorer immer mal wieder, aber irgendwie dann auch zwischendrin ein Spiel dabei ohne Scorer. Dann Nusa, klar, ne, Nusa ist gut, war aber auch verletzt raus. Hat sich meiner Meinung nach jetzt aber gegen Diomande durchgesetzt.
Ja.
Auch eine Vorlage geliefert.
Genau.
Jetzt gegen den HSV, den finde ich noch recht spannend. Bakayoko ist nicht dieser Topstar, bislang noch nicht dieser Topstar, für den wir ihn alle gehalten haben. Der ist auch scorertechnisch dünn unterwegs.
Ogo, ne, wird auch reingeschmissen und macht das jetzt auch ganz gut, aber da hast du immer noch mal so diesen das im Hinterkopf, der kann sich mal eben ganz schnell, ja, irgendwie eine Glasknochenkrankheit oder so, ne, kann sich auch wieder ganz schnell verletzen. Das ist dann auch so, weiß ich, hat jetzt auch nicht so überzeugt an einem Spieltag, ne? Aber das lag einfach daran, weil ich ihn mir gekauft habe in der Content Creator League und danach performt einfach keiner mehr.
Klassiker. Ja, aber er ist ja, ne, wenn wir von der Offensive sprechen, auch nicht der Garant für Scorer. Ne? Das, da sind wir halt aktuell noch so ein bisschen auf der Suche bei RB Leipzig. Nichtsdestotrotz, gegen Augsburg müssen wir trotzdem alles da aufstellen, was in der Offensive zum Einsatz kommt.
Ja, auf jeden Fall. Alle sicheren Starter direkt rein da. Und bei Augsburg haben wir vielleicht 3, 4, ne, die wir bringen können. Gerade so, wenn wir im Mittelfeld schauen, so ein Rieder, der das wirklich, wirklich schon kontinuierlich gut durchziehen kann. Für das, was Augsburg da gerade als Mannschaft auch leistet, ist er so einer der Träger, ne, der dafür sorgt, dass das Team da noch halbwegs gut performt. Ne? Also ich sag mal so Kickbase-technisch.
Ja, offensiv ist er definitiv der auffälligste, auch was Kickbase-Punkte angeht. Gegen Köln ja auch den Elfmeter geschossen. Vielleicht ist er auch jetzt dauerhaft der Elfmeterschütze. Wenn das der Fall sein sollte, bringt er natürlich noch mal mehr Kickbase-Relevanz auch mit. Mazzima hat sich wieder gefangen, hat das ganz gut gemacht. Darm stellen wir natürlich auch auf. Und ich fand Claude Maurice, der kam zur Halbzeit rein gegen den ersten FC Köln, fand ich sehr auffällig. Der hatte richtig viele Aktionen, der sollte auch starten. Das heißt, den kann man, glaube ich, auch reinwerfen als Augsburger. Genau. Alles andere bei Augsburg sitten wir. Banks, Jakic, Massengo, Fellhauer, Kade.
Klassisch.
Das wir alles draußen gegen Leipzig.
Mittelfeld, genau. Back. Bei Leipzig gibt es keine Sitz, ne? Außer wieder die Backups vielleicht.
Genau, diese ganz klaren Backups. Klostermann, Kampel, sowas brauchen wir alles nicht.
Was mit Kömür, Alter? Alle hypen ihn oder haben ihn gehypt. Wir ja auch, ne?
Ja, es ist ja nach wie vor ein gutes Talent, ein guter Spieler, hat auch schon in Kickbase seine Punkte gemacht. Ich sehe sie jetzt gegen Augsburg nicht unbedingt, gegen Leipzig nicht unbedingt, aber ist für uns ein Flex-Kandidat, weil da hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt einen passenden Ersatz in der Hinterhand, also kann man den auch gegen Leipzig einfach mal reinwerfen. Auf Leipziger Seite könnte man drüber nachdenken, wenn man keinen Ersatz findet, ob man Diomandé reinwirft, der aber aller Voraussicht nach nur als Joker kommen wird. Muss man natürlich hoffen, dass der gegen müde Augsburger dann nochmal irgendwie aufdrehen kann und Punkte holen kann. Und Bansusi ist so ein Flexkandidat, da könnte es eventuell zum Startelfwechsel kommen, dass Ouédraogo nochmal rausgenommen wird, dass Bansusi mal wieder eine Chance von Beginn an bekommt. Bleibt abzuwarten, wenn sich da was ergibt oder so, kann man drüber nachdenken, ob man Bansusi als Flexspieler einfach mal reinwirft.
So, ich glaube, das nächste Matchup ist, glaube ich, das Mismatch der gesamten Saison. Ja.
Melo.
Ergebnis. Ja, verdammt nochmal. Ich vergesse es immer wieder. Ihr seht, ne, ich muss mich auch noch an diese neue Struktur gewöhnen. 1-2 Leipzig.
Ich sag 0-2 für Leipzig. Und die Top-Punkte auf Leipziger Seite sind für mich Nusa, sehr Baumgartner stark. Und gerne, Romulu. Ja. Und Orban.
Orban. Okay. Jetzt darf ich aber, ne? Das nächste
jetzt darfst du.
Matchup ankündigen. Und ich glaube, da können wir auch ganz schnell drüber hinwegfegen, so wie es nämlich die Bayern machen werden gegen die Gladbacher. Also mismatchiger geht es einfach gar nicht. Ne? Das ist das klarste Ding ever. Die Frage ist, wird es zweistellig? Punkt.
Ja, wenn man da schon einige Gegentorfluten bei Gladbach gesehen hat, dann reicht die Fantasie auf jeden Fall aus, sich das vorzustellen.
Also, was wollen wir da jetzt großartig sagen? Wir sitten alle Gladbacher, wir starten alle Münchner. Wer werden die Top-Punkte sein? Gibt es irgendwelche Überraschungen auf der Bayern-Seite, was die Aufstellung angeht? Was mit Gnabry? Hast du irgendwas gehört? Was ist mit, was weiß ich, keine Ahnung, mit dem Zeugwart? Der wird auch ein Tor schießen, 100 Pro.
Also vorweg muss ich sagen, wer Gladbacher in diesem Matchup aufstellt, der hat wirklich die Kontrolle über sein Kickbase-Leben verloren.
Ich also überlege tatsächlich, ne, in meiner privaten Liga Sander zu behalten. Weißt du warum? Der hat in allen Topspielen bisher, die gespielt worden sind, was weiß ich, keine Ahnung, gegen wen die da alles schon gespielt haben. Ja, sind ja alles Mannschaften über denen. Ne? Aber da hat er bis jetzt auch trotz teilweise deutlicher Niederlagen teilweise Rohpunkte so um die 80, 90 gemacht, ne? Gut, bei 10 Gegentoren jetzt wird es ein bisschen schwierig.
Ja, also es findet sich keine logische Argumentation, warum man Gladbacher jetzt gegen Bayern in der jetzigen Situation aufstellen sollte. Der Einzige, bei dem ich drüber nachdenken würde und das auch machen würde, weil ich wahrscheinlich kein Backup im Team habe, ist Nicolas im Tor.
Ja, das stimmt.
So siehe Hein vor ein paar Wochen von Werder Bremen, hat auch 150 Punkte gemacht bei 0-4. Ja. Genau. Also der Keeper, der kann noch ein bisschen was machen. Aber alles andere, also auch die Aufstellung jetzt gegen Union Berlin hat Gladbach mit 5 zentralen Mittelfeldspielern gespielt und 3 Innenverteidigern. Dann noch einen Rechtsverteidiger, ein Torwart und einen Stürmer. Du hattest einen klassischen Offensivspieler von 10 Feldspielern auf dem Feld und willst Siege holen in der Fußball-Bundesliga? Wie zur Hölle? Der spielt mit Kastrop, Engelhardt, Sander, Reitz und wen habe ich denn jetzt noch vergessen?
Sander, Kastrop, Engelhardt, Reitz.
Und Neuhaus.
Yo!
Mit diesen 5 zentralen Mittelfeldspielern spielt er gleichzeitig in der Startelf.
Ja, geht gar nicht.
Und stellt einen gelernten Innenverteidiger Dix auf Linksverteidiger.
Ja, das hat mich auch gewundert, mal wieder. Als ich die Aufstellung gesehen habe. Lass den doch rechts spielen, Fadori nochmal. Egal, anderes Thema. Bayern müssen natürlich da auch jetzt höllisch aufpassen für die Champions League, ne? Rotationsgefahr.
Und das hat Kompanie aus dem Nichts seinen Vertrag verlängert beim FC Bayern heute.
Ja, geil. Finde ich gut. Passt ja schon einmal. Punkt.
Ja, das passt schon sehr, sehr gut zusammen. Hätten wir alle nicht für möglich gehalten, ne? Der war dann irgendwie nur die vierte Option. Genau. War ja auch großes Thema damals. Ja, und jetzt ist es die Erfolgsoption gewesen, offensichtlich, stand jetzt.
Fast so wie mit hier im Podcast.
Nicht fast. Das ist ein reine Erfolgskombo, du und ich.
Ja, was zurück machen wir jetzt, ne?
Ja,
und Rotation.
Champions League-Rotation. Die genau. FC Bayern jetzt in der Champions League unter der Woche. Das heißt, wenn wir da die Startelf sehen in der Champions League, können wir Rückschlüsse aufs Wochenende ziehen.
Ja.
Müssen wir auch. Und die Company hat es in dieser Saison auch schon gezeigt, dass er vor Rotation keinen Halt macht. Kimmich saß schon auf der Bank. Die Offensive, hier Ulis saß schon auf der Bank. Upamecano auf der Bank. Also der hat da wirklich schon rotiert. Ich meine, das war das Spiel gegen Hoffenheim vor ein paar Wochen. Und ich glaube, gegen Gladbach wird uns das Gleiche blühen als Bayern-Kickbase-Manager. Weil es geht gegen den Tabellenletzten. Wenn nicht gegen Gladbach, wann dann? Und es gibt eine ganze Menge Spieler aus der zweiten Reihe, die auch Spielzeit haben möchten. Lennart Kahl finde ich da recht spannend, der kann zum Einsatz kommen. Dann haben wir immer diese Thematik mit Goretzka, Pavlovic, vielleicht auch Bischof, der reingeworfen wird. Ja. Gnabry und Stanisic übrigens fehlen jetzt in der Champions League gegen Brügge.
Ja.
Kann aber sein, dass sie dann am Wochenende fit sind und dann sage ich beide auch in der Startelf. Weil sie da unter der Woche keine Belastung hatten, dann wird ein Stanisic auch spielen, dann auf Rechtsverteidiger für einen Boje oder so. Also, genau, ganz, ganz wichtig an alle Bayern-Besitzer, auf die Champions-League-Aufstellung achten und Rückschlüsse ziehen. Also, wer in der Champions-League startet, hat schlechte Karten, in der Bundesliga in der Startelf zu stehen.
Ich muss noch mal eine Personalie ansprechen, bevor wir gleich zu meinem 10-0-Tipp gehen. Personalie Jackson. Ja, wir haben vorletzte Episode in der Länderspielpause in dem Special lang und breit mit André Albers darüber diskutiert, dass er ihn beliebt und so weiter und so fort. Jetzt steht er mal in der Startelf und macht bei einem Sieg der Bayern, ja, ich glaube keine 70 Punkte oder knapp irgendwie nur ein 70er. Das ist eine Wurst, oder?
Ja, gut.
Du bist Starter bei Bayern, Alter. Du bist Starter bei Bayern. Du gewinnst, rasierst jedes Spiel und machst dann, alle anderen machen 300 Punkte aufwärts, abwärts, um die, was weiß ich, ne? Ja, alles schön und gut. Aber nochmal, wenn so einer jetzt mal eine Startelf-Chance bekommt, warum nutzt er die auch nicht?
Ich weiß nicht, was Kompanie in ihm gesehen hat. Vielleicht sagt er auch, Jackson hat überragend gespielt gegen Dortmund, weil er... weiß nicht, vorne gut angelaufen ist oder so, da gehört ja auch ein bisschen mehr dazu als die Kickbase-Punkte. Aber
ja.
Luis Diaz gegen Dortmund auch nur 70 Punkte nix. Gemacht, ne?
Ja, ist so.
Ja, also lag am Matchup, lag auch so ein bisschen an der spielerischen Ausrichtung, sowohl von Bayern als auch von Dortmund. Dortmund hat sich in der ersten Halbzeit nur hinten reingezogen und verkrochen und irgendwie gehofft, dass sie da halbwegs schonend aus der Allianz Arena kommen. Mhm. Und haben dann erst angefangen, in der zweiten Halbzeit ein paar Nadelstiche zu setzen. War dann auch für Bayern vielleicht ein bisschen schwerer als gedacht. Aber er bleibt natürlich ein erster Rotationskandidat im Angriff und der wird da auch seine Minuten machen und ich halte es gar nicht mal für so unrealistisch, dass er jetzt gegen Gladbach erneut in der Startelf stehen wird. Ist wahrscheinlich sogar ein Kandidat, den ich, wenn ich ihn im Team hätte, er jetzt auf dem Markt ist, ich würde mit denen einfach mal versuchen, für den Marktwert einzupacken und aufzustellen.
Der wird dort punkten jetzt, der wird ein Tor machen, 100 Pro.
Und selbst wenn er in der 60. gegen Gladbach reinkommt, dann macht er auch noch eine
zwei Tore.
Ja.
So, dein Tipp, schnell, wir müssen weitermachen.
Ja, 6-0, Bayern.
Stark, ich sag 10-0. Bleib ich bei. So, sechstes Matchup. Frankfurt auf Platz 7 gegen St. Pauli auf Platz 14. Mist, ich dachte, St. Pauli macht das Ding da irgendwie und rasiert jetzt wieder und kommt zur alter Stärke zurück, aber das war ja... war ja ein St. Paulchen, nicht St. Pauli. Lass mal drüber schauen hier. Tja, die Frankfurter. Junge, haben wir irgendwelche Starter, die über St. Pauli hinwegfegen werden? Die spielen ja zu Hause, ne? In Frankfurt. Jo, stimmt, die spielen zu Hause.
Also vorweg müssen wir noch eine sehr spannende Personalie veröffentlichen. Und zwar kommt es jetzt zum Torwartwechsel. Kauas Santos wurde wieder aus dem Tor genommen und Cetera ist jetzt wieder die Nummer 1.
Mhm.
Also, Vorsicht als Santos-Besitzer. Ihr müsst euch eine Alternative suchen. Ich gehöre in meiner Main-Liga leider Gottes dazu.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau, und alle auf Cetera. Gutes Punktepotenzial, auch gerade in den kommenden Wochen. Frankfurt hat gute Matchups. Ja, und die Erfolgsstory von St. Pauli, die wir so zum Saisonstart gesehen haben, die ist auch jetzt schneller beendet, als wir gedacht hätten. Ich glaube, 4 Niederlagen jetzt in Folge. Da ist jetzt auch alles so ein bisschen verflogen und es groovt sich alles jetzt so im unteren Mittelfeld ein, da wo wir sie ja eigentlich auch verortet hätten. Ja, also bei Frankfurt müssen wir eigentlich alles starten, obwohl die defensiv so anfällig sind, ne? Zetterer, Brown, Theat, Christensen, Doan, Usun und Burkhardt sind für uns ganz klare Starter.
Ja, aber auch da mit der schwachen Frankfurt-Defensive, keine Sorge, gegen St. Pauli.
Ja, ich hoffe, aber dazu kommen wir gleich noch, denn auch Frankfurt spielt ja Champions League. Das heißt,
ja,
alle Spieler, die wir jetzt noch nicht vorgelesen haben, sind mit Vorsicht zu genießen, weil wir da abwarten müssen, wer spielt in der Champions League. Also, wie stellt sich das zentrale Mittelfeld auf? Da gibt es Højlund, da gibt es Skiri, Götze, Chaibi, Larsson. Wir müssen gucken, wer in der Champions League spielt, können dann Rückschlüsse ziehen aufs Wochenende und dann
genau
überlegen, wer könnte in der Bundesliga starten. Ja. Wer spielt auf dem linken Flügel? Wir haben Bahoya, wir haben Knauf. Wer macht da das Rennen, ne?
Ja. Auch schon wieder zu viel Kopfschmerz, ne? Was machst du als Frankfurter da? Wen hast du als Achse? Du kannst dich immer auf Usun verlassen. Der wird definitiv immer spielen. Du hast ein Theat da hinten drin. Wobei auch da wieder, wir haben ja gerade über die Defensive gesprochen. Alles schwierig. Was ist mit Koch, Alter? Leistungstiefe im Moment, ne? Uiuiui, ja. Den würde ich jetzt auch nicht auf dem Zettel haben, um den jetzt aufzustellen, ne? Zumal der Trainer
ganz
ja auch
den
jetzt auch gelobt hat, ne?
Koch lassen wir draußen.
100%.
Der hat auch wieder so ein Patzer gehabt gegen Freiburg, da wirklich ohne Bedrängnis diesen Querpass gespielt, der dann zum Gegentor geführt hat nach 2 Minuten. Ja. Koch ist einfach im Leistungstief, keine Ahnung, was mit dem los ist, aber der verschuldet wirklich wöchentlich Gegentore. Das will ich mir als Kochbesitzer nicht länger ansehen und sage, Reißleine ziehen, bis der sich gefangen hat, lass ich den draußen.
Bei St. Pauli sitten wir auch den Rest. Gib mir mal deine Einschätzung, wer werden die Top-Punkte bei Frankfurt? Neben Burka?
Ja, ich sage Usun und Doan.
Stark.
Ja. Also die Offensive. Wenn Hoffenheim 3 gegen St. Pauli schießt, dann kriegt Frankfurt das erst recht hin.
Ja, locker. Wird auch ein 3-0, sage ich. Und du?
Aber aufgrund der Defensivschwäche der Frankfurter, finde ich, ist so ein Sinani auf St. Paulianer Seite gar nicht so uninteressant, weil der mit seinen Standards, auch mit seinen Fernschüssen, mit seinen Scorern, die er liefern kann, hat da ein ganz gutes Punktepotenzial. Neben den altbekannten und altbewährten Defensivleuten wie Vasil, Metz, Smith und Wahl, ne? Die sind eigentlich immer reinzuwerfen.
Okay. Lass uns mal zum 7. Matchup. Dortmund auf Platz 4.
Der Tipp.
Ne? Verdammt nochmal, habe ich doch schon gesagt, 3-0.
3-0? Ach, dann das ist es untergegangen.
Du hörst mir nicht mal zu.
Ja, ich war mit den Gedanken woanders. Tut mir leid, ich wollte dich nicht zu Unrecht hier bashen. 3-0, 4-1.
Auch gut. So, jetzt aber. Matchup 7. Dortmund auf Platz 4 gegen deine Kölner. Boah, ey, fast Tabellennachbarn, ne, übrigens. Das kann ich mir erzählen, ey. Oh Mann. Aber eigentlich klares Ding, oder? Also in Dortmund.
Ja, in Dortmund, Samstagabend, 18:30 Spiel, gelbe Wand.
Mega.
Die Punkte liegen auf Dortmunder Seite, ganz klar.
Aber hallo, gibt es irgendjemanden, der nach dem Spiel auf dem Boden liegt und heult?
Das wird sich zeigen, aber ich würde jetzt sowohl auf Dortmunder als auch auf Kölner Seite nicht davon ausgehen. Vielleicht auf Dortmunder Seite Joe Bellingham, der auf ganzer Linie bislang enttäuscht. Vielleicht liegt er dann noch zusammen mit seinem Vater.
Bitte? Ja, genau. Der wünscht sich auch im Moment, dass er woanders spielen würde. Ne?
Ja.
Kommt so rüber, muss man ja sagen. Ist ja sehr obvious.
Ja, aber die Erwartungen sind vielleicht auch einfach zu hoch. Ne? Das ist ein Teenie, der zweite englische Liga gespielt hat und wechselt dann für 25 Millionen in die Fußstapfen seines älteren Weltklasse-Bruders, älteren Weltklasse-Bruders und soll dann da auf einmal das Dortmunder Mittelfeld schultern. Ja.
Alles klar. Gut. Auch da wieder, ne, Parallelen zu Frankfurt und zu Bayern. Wir müssen natürlich bei den Dortmundern jetzt auch die Champions League-Rotation beachten, ne, und Rückschlüsse dann ziehen aus der Aufstellung. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir starten auf Dortmunder Seite Kobel, Schlotte, Anton, Svensson, Guirassy, Adeyemi, die Achse. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das sind die, die safe spielen werden. Da braucht man sich auch keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Rotationen stattfinden werden. Die werden auf jeden Fall spielen, egal ob sie in der Champions League spielen oder nicht. Auf Kölner Seite starten wir Schwebe, Hübers, Martel und Kaminski. Das sind so auch da Leistungsträger, die auch diesen defensiven Part ganz gut, gerade so die Defensive im Mittelfeld, dann auch übernehmen können. Und ja, auf Dortmunder Seite muss man, wie gesagt, aufpassen, was die Champions-League-Rotation angeht, da gucken, wie die Aufstellung ist und dann dementsprechend seine Schlüsse ziehen, ob man daraus irgendwelche Sits ableiten kann. Kann man jetzt natürlich noch nicht so im Detail. Ne? Und Kölner Seite haben wir ein paar Namen, wo wir sagen würden, aufpassen, lieber sitten. Schmid, Kraus, Heinz, ja, wobei der eigentlich super günstig jetzt zu haben ist, ne? Aber ich glaube, gegen Dortmund wird es da auch.
Elber verursacht, also könnte dann auch rausrotieren.
Schnell wieder rausrotieren. Ne? Johannesson, Lund, ja, Sibelonsen, haben wir alles letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Thielmann, also die lieber auf Seite parken. Und Flexspieler auf Kölner Seite, Elmala und Bülter, ne? wo ich sagen würde, okay, da kannst du gegebenenfalls wirklich nochmal riskieren.
Dortmund hat halt das Champions-League-Spiel unter der Woche, könnten am Wochenende ein bisschen müde sein. Und die Kölner Spielanlage, die Kölner Offensive funktioniert sehr, sehr gut. Also ich glaube schon, dass die Nadelstiche setzen können. Und Elmala, der kann da auch so ein Riason mal ordentlich schwindelig spielen. Und da könnte dann ein Scorer vom Laster fallen. Gleiches gilt bei Bülter, der auch wirklich enorm viele Qualitäten in der Offensive hat. Auch da kann der die Dortmunder Defensive vor Probleme stellen. Die Top-Punkte in der Partie sind für uns Gerassi. Ne? Ich glaube, der wird mindestens ein Tor machen. Dann Schlotterbeck. Alter, seit seiner Rückkehr. Boah, ist der gut. Ist der gut, mein lieber Mann. Da habe ich mich jetzt gerade auch so gefragt, was würde ich alles für einen Schlotterbeck abgeben? In meiner Main-Liga bin ich zum Glück Besitzer geworden jetzt in der Länderspielpause. Und dann macht er mir 111 gegen den FC Bayern. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Richtig, richtig geil. Würdest du, jetzt mal wirklich, Melo, würdest du Namiri und einen Stiller abgeben für Schlotterbeck?
Boah, das ist jetzt fies, weil Namiri und Stiller jetzt gerade wieder ganz gut Hype-Train gezündet haben, ne? Durch ihre Performance jetzt am Spieltag. Ne? Also hättest du mich jetzt vor dem Spieltag gefragt, hätte ich ganz klar gesagt, jo, machen. Jetzt believe ich in die beiden, dass sie da so eine Performance mal eben schnell wieder 2-3 Spieltage am Stück auch weiter durchziehen können. Und dann ist schwierig, 2 solche Kaliber gegen einen Schlotterbeck dann abzugeben. Das wird sehr eng. Ich würde eher dazu tendieren zu sagen, nee.
Okay. Weil ich glaube, ich bin bereit, für Schlotterbeck alles aufzugeben. Also,
das hast
außer
du auch mal
sichere,
über mich gesagt.
Außer sichere Bayern-Starter würde ich, glaube ich, alles abgeben für Schlotterbeck. Dortmund hat schon Bayern und Leipzig gespielt. Und ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster und ich sage, bis zur Winterpause wird Schlotterbeck in jedem Spiel, das er auf dem Feld steht, einen grünen Balken machen.
Ansage.
So, der geht auf 140 im Schnitt, aber ganz easy.
Hau mal deinen Tipp raus hier, wir müssen Gas geben.
Ja, ich sag 3-1 Dortmund.
Gut. Ja, ich sag Köln, das wird schwierig, die werden kein Tor schießen. Ein 3-0. Tipptopp.
Vorletztes Matchup.
Schieß los, Jung.
Ja, ich bin schon ganz gespannt, was bei Leverkusen und Freiburg so passieren wird auf dem Feld. Leverkusen auf Platz 5 und Freiburg auf Platz 10. Leverkusen ja nach dem Trainerwechsel nach dem zweiten Spieltag sehr erfolgreich unterwegs, was Punkte angeht. Haben sich da wirklich stabilisiert, sind oben mit dabei, da wo man sie auch verortet hätte. Sie haben den überragenden Grimaldo. Also ohne den wüsste ich nicht, wo Leverkusen stehen würde. Also der rasiert ja wirklich alles. Schießt jetzt auch die Elfer, also wirklich wie aus einem Guss. Grimaldo ist einfach absolut on fire. Erinnert so ein bisschen an die Meistersaison. Freiburg, boah, vorne dünn, hinten ja, zum Teil auch wirklich anfällig. Also es ist irgendwie so.
Wurstelt sich auch so ein bisschen durch im Moment, ne?
Ja, genau. Das trifft's gut. Freiburg wurstelt sich so ein bisschen durch die Bundesliga. Jetzt kommt aber auch noch Europa League dazu. Unter der Woche für Leverkusen auch Champions League. Das heißt, das ist ein Matchup, wo wir bei beiden Teams die Europa-Aufstellung abwarten müssen, um Rückschlüsse ziehen zu können fürs Wochenende. Nichtsdestotrotz gibt's auf beiden Seiten Spieler, auf die man sich jetzt schon verlassen kann. Flecken stellen wir auf Tabsoba, Bardet, Grimaldo, García, Fernandes, Poku, Hofmann. Hofmann, wie Phönix aus der Asche ist wieder da.
Da ist er wieder. Ey, haben sie leider nicht gemacht damals in der Saisonvorbereitung, ne? Als Kickbase uns Content Creator abgefragt hat, ja, wer wird die Überraschung oder wer wird der Überraschungsspieler Ü30 in der kommenden Saison? Ich war der Einzige, der auf Hofmann gesetzt hat.
Ja, stark.
Jetzt also, da zahlt hast du er zurück. Haben sie leider nicht gebracht. Nochmal, ein bisschen Credibility hier, ne? Aber ich rede ja immer ungern über mich.
Und Cofane stellen wir auch auf im Sturm. Hat jetzt Back-to-Back in der Bundesliga auch getroffen. Sollte den Vorzug erneut vor Schick erhalten, der jetzt irgendwie gerade wieder fit geworden ist. Aber der macht es ganz gut. Und wer trifft, hat recht. Bei Freiburg stellen wir Atubodo auf, Lienhardt, Ginter und Mansambi. Das sind so die Stützen, die würde ich immer reinwerfen, egal gegen welchen Gegner. Alles andere muss man ableiten aus der Aufstellung unter der Woche.
Sehr gut. Ich vergesse es nicht. Dein Tipp.
Ja, jetzt habe ich es aber vergessen. Es wird ein 2-1 Arbeitssieg für Bayer Leverkusen.
Ja, es wird ein knappes Ding. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. 2-1 ist gut. Ich sage 1-0. Nee, ich sag 2-0.
Top-Punkter, Grimaldo ist klar. García, Fernandes, bin ich auch ein Riesenfan von diesem Mittelfeld-Duo. Die werden auch richtig gut punkten. Und vorne, komm, lass uns doch einfach mal sagen, Hofmann macht mindestens eine Vorlage.
Geil. Oh, schön. Sag ich gerne. Gut, letztes Matchup, Junge.
Ja, einen Flex-Spieler möchte ich nicht unterschlagen und das ist Darry Sherhand. Und da muss ich jetzt mal auf die Schulter klopfen. Den habe ich im Challenge-Guide empfohlen als Angriffsalternative und dann hat der prompt nach 2 Minuten gegen Frankfurt das 1-0 erzielt. Ist so, ne, Rotationskandidat mit Grifo. Mal spielt der, mal der andere. Aber Sherhand ist aufgrund seines Tores schon ein ganz guter Flex-Kandidat.
Sehr gut. So, dann gibt es Sonntagabend noch das letzte Spielchen der Stuttgarter, die im Moment auf Platz 3 sind. Das musst du dir mal reinziehen, Alter.
Wie
sind
4 Siege in Folge.
Hingekommen? Ja, 4 Siege in Folge. Ja, ich weiß. Und dann, also auf dem Papier eigentlich so das zweite Mismatch, würde ich sagen, ne? Dann gegen Mainz.
Ja. Ja, Mainz jetzt mit der 3-4 Niederlage gegen Leverkusen zeigt einfach, die Defensive ist alles andere als sattelfest, ne? Wie noch in der Vorsaison, die Innenverteidiger Bell, Hantje Olsen, Chor, Da Costa, das passt irgendwie aktuell nicht so zusammen, da haben die arge Probleme und der Angriff, der funktioniert auch noch nicht so gut, trotz 3er Tore jetzt gegen Leverkusen. Hollerbach ist noch nicht so richtig drin, war ja auch einige Wochen verletzt. Nebel ist noch nicht so richtig drin. Viper auch immer wieder angeschlagen. Also da gibt es ein paar Probleme in der Offensive. Der Einzige, der noch irgendwie funktioniert, ist Amiri. Sowohl rohpunktetechnisch als auch scorertechnisch. Er kriegt halt seine Elfmeter. Der hat ja 2 Saisontore bislang in der Saison und beides waren Elfmeter. Solange er die bekommt, mache ich mir um seine Punkte keine Sorgen. Mhm. Aber wie lange das der Fall ist, muss man auch mal abwarten. Man kann sich nicht immer auf den Elfmeter verlassen. Die Punkte liegen auf Stuttgarter Seite, gerade auch zu Hause. Cannstatter Kurve hinter sich. Ich glaube, da ist Leverkusen ganz gut aufgestellt. Beide spielen jetzt auch unter der Woche. Also auch da. Ja, Stuttgart gut aufgestellt, aber beide Teams spielen jetzt unter der Woche. Müssen wir halt auch abwarten, wie da die Aufstellungen aussehen, um dann Rückschlüsse ziehen zu können. Wir starten bei Stuttgart aber auf jeden Fall Nübel, Chabot, Stiller, Mittelstädt und El Canus. Ich habe aufgepasst.
Wir lernen. Ja, genau.
Und bei Mainz gibt es eigentlich nur 3 klare Starter. Das sind Zentner, der zurückkommt ins Tor nach seiner Rotsperre, Amiri und Nebel. Ja. Das sind die offensiv Akzente setzen können. Wir sitten bei Stuttgart das, was wir jetzt unter der Woche in der Europa League rausziehen können. Mhm. Und bei Mainz, die Defensive ist zu anfällig, da würde ich alles tippen, zu wenig Punktepotenzial, zudem noch Rotationsgefahr, also da würde ich die Finger von lassen. Und die Schienenspieler, also Widmer, Nordin, Mvene, das sind alles Kickbase-Würste, alles draußen lassen.
Sehr gut. Wer macht die meisten Punkte? Höchstwahrscheinlich, ja logischerweise die Stuttgarter. Gibt es nach Stiller noch jemanden, wo du sagst, und El Canus?
Ja, Mittelstädt ganz klar. Ja, ja, ja. Das finde ich ein richtig attraktives Matchup, weil auch die Schienenspieler von Mainz ihm, glaube ich, kaum was entgegenzusetzen haben. Mhm. Und als Flex-Kandidaten müssen wir natürlich einen Undav mit reinnehmen. Sollte der jetzt unter der Woche in der Europa League nicht starten, hat er sehr, sehr gute Chancen, in der Bundesliga zu starten.
Ja.
Wenn das der Fall sein sollte, auf jeden Fall reinwerfen. Thiago Thomas, den du jetzt abgegeben hast, in der leider musstest in der Creator Liga, war ja auch irgendwie angeschlagen. Wenn der wieder fit ist, ist der natürlich auch ein guter Flex-Kandidat. Und wenn man wirklich keine Alternative hat bei Mainz, dann kann man Hollerbach im Sturm aufstellen und hoffen, dass da irgendwie ein Tor vom Laster fällt. Und Sano im Mittelfeld hat ja eigentlich auch immer ein ganz gutes Punktepotenzial, konnte das in den letzten Wochen jetzt aber nicht so auf den Platz bringen. Aber wenn ihr Sano-Besitzer seid, probiert es vielleicht nochmal gegen Stuttgart.
Dein Tipp?
3-2 Stuttgart.
Oh, sexy. Ich sag 2-1 Stuttgart. Amiri auf jeden Fall ein Törchen. Mann, stiller Doppelpack. Okay, Jung, das war's wieder. Der Großteil ist rum und wir gehen jetzt nochmal in die Boom & Bust und geben euch noch ein paar Namen mit Punktepotenzialen, ja, und dann nochmal richtig Zeugnisvergabe wieder. Wie haben wir denn beim letzten Mal abgeschnitten, Simon? Wir hören's jetzt. Lass uns mal rein.
Boom or Bust.
Ja, wir müssen uns natürlich immer Zeugnisnoten geben und so viel kann ich vorwegnehmen. Diese Woche oder vergangenen Spieltag sah es gar nicht so schlecht aus mit unseren Predictions.
Zumindest bei den Bust.
Zumindest bei den Bust-Spielern. Oh, ja, genau. Bei den Boom-Spielern hat nämlich nur Kofana geliefert. Da haben wir gesagt, er macht ein Tor 150 plus gegen Mainz. Ist so passiert, hat sein Tor gemacht. Den geben wir uns. Elmala haben wir als Boom-Kandidaten genannt, hat auch nach Einwechslung auf jeden Fall geboomt mit seinem Traumtor und seinem Solo. Das heißt, da vielleicht zwei Augen zudrücken und uns einen halben geben, hat für 105 Punkte am Ende gereicht und nicht für 150. Aber weil er als Joker reinkam, vielleicht drückt die Community ein Auge zu und gibt uns den. Aber im Bangula und Uedraogo haben beide gebastelt. Das war punktetechnisch enttäuschend, die waren weit davon entfernt von dem, was wir predicted haben. Aber die Bust-Kandidaten, die wir genannt haben, waren auch weit davon entfernt, ordentlich zu punkten. Und so soll es ja bei Bust-Kandidaten sein. Von daher da 3 von 3. Benze Baini, nicht in der Startelf gestanden, zur Halbzeit reingekommen gegen den FC Bayern, schlecht gepunktet. Amura auf der Bank gesessen, reingekommen, schlecht gepunktet.
Benze Baini, habe ich ja gesagt, der macht eine rote Karte. Hätte er von Anfang an gespielt, hätte er die rote Karte gekriegt. So.
Der hat ja direkt nach fünf Minuten nach seiner Einwechslung die gelbe. Ja, da hatte ich dann auch schon Sorge.
Ich hab's dir gesagt.
Der war wirklich kurz davor. Amura nicht gestartet, schlecht gepunktet nach Einwechslung, voll gebastelt. Und wir haben gesagt, im Matchup der Hoffenheimer gegen St. Pauli wird einer aus der Hoffenheimer Offensive stinken und punktetechnisch abfallen. Und wir haben gesagt, Aslani wird gut performen und Lemperle wird nicht gut punkten. Und so ist es gekommen. Das heißt, auch Lemperle als Bust-Kandidat hat gebastelt. Also die Busts, sie können wir.
Jetzt müssen wir auch zeigen, dass wir die Booms können. Dann schieß mal los. Wen haben wir denn da alles?
Ich muss einen Bremer mit reinnehmen, Melo. Ich habe mich bei meinem ersten Spieler für Romano Schmid entschieden. Aber der ist ja zumindest ein verlässlicher Punkter. 150 Punkte macht er gegen Union, weil er wird einen Assist liefern.
Sehr gut. Ja, ich habe meinen Hidden Gem mal mit reingenommen. Wir haben eben gerade schon über ihn gesprochen und es ist der Dreh- und Angelpunkt, die Schnittstelle im Moment zwischen Mittelfeld und Offensive und schließt da die Lücke und macht jetzt auch noch seine Scorer dazu. Also Baumgartner wird definitiv gegen Augsburg eine 150-plus-Punkte-Bombe hinlegen.
Ja, finde ich gar nicht so abwegig. Und dann, das ist mir so schwer gefallen, Melo. Weißt du, ich starte mit einem Bremer und der zweite Spieler, an dem ich irgendwie hängen geblieben bin, ist einer vom Nordrivalen, vom Hamburger SV. Aber ich kam nicht um ihn herum. Es ist Albert Sambi Lokonga, der wirklich richtig gut performt. Ja, und gegen Wolfsburger, da wird er mit seinen Hamburgern drauftreten und der macht auch wieder einen Scorer im dritten Spiel in Folge. 150 plus Punkte, sage ich auch bei Lokonga.
Sehr schön.
Mutig, aber ich hab da was im linken Ei.
Im rechten hast du auch noch einen, ne? Mit Fernandes.
Oh ja, in den habe ich mich verliebt, Melo.
Ich sag ja, so hast du auch mal über mich gesprochen, aber so ist das in der Ehe, ne?
Ja, wir sind schon so lang zusammen, Melo. Das ist jetzt lieber aus Gewohnheit.
Polygamie. Bundesliga-Polygamie.
Ja, Fernandes gegen Freiburg, gutes Matchup, Strippenzieher im Mittelfeld, tolle Pässe, super Technik, der wird mal ein ganz großer, der fängt jetzt erst an.
Ja. Wie viele Punkte, was meinst du, was für einen Schnitt macht er?
Ja, also ich glaube, der macht auch auf jeden Fall einen grünen Balken, 150 plus macht er auch.
Sehr schön. So, und dann haben wir noch drei Bass-Kandidaten hier. Eriksen, wir haben ihn zwar als Flex benannt, aber weiß ich nicht, wenn er dann spielt, ich weiß nicht, ob er da überhaupt großartig performen wird. Koch, haben wir gerade schon gesagt, ja, ganz, 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 ganz vorsichtig sein. Und dann hast du noch einen gegen Mainz.
Ja, auch der war bei uns eben in den Matchups ein Flex-Kandidat und das ist Dennis Undav. Ich vertraue einfach seinem Fitnesszustand noch nicht so ganz. Ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen und wenn er spielt, dann bin ich auch weit davon entfernt, ein krasser Undav-Believer zu sein. Die Zeiten, als er da im Duo mit Guirassy alles rasiert hat in der Bundesliga, die sind einfach vorbei. Undav hat jetzt keinen Topstar um sich herum, ne? Wie Woltemade auch noch letzte Saison, mit dem er da irgendwie alles auf links drehen kann. Wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber als Flex-Kandidat natürlich immer eine Option, aber irgendwie auch Bast-Kandidat. Zu Koch muss man noch sagen, Amanda ist jetzt auch wieder voll im Kommen. Ne? Der könnte ihm wirklich ordentlich Druck auch machen. Und ich halte es gar nicht für so unwahrscheinlich, dass Koch am Wochenende rausrotiert und Amanda erneut starten darf.
Apropos Koch. Ich rieche, meine Frau hat wieder lecker gekocht, mein Lieber. Wir sind am Ende angekommen hier. Es war mal wieder eine sehr illustre Runde. Leute, haut's uns um die Ohren. Wenn wir irgendwo wieder zu detailliert ausgeschwiffen sind, sagt's Bescheid. Wir kümmern uns darum. Ja, wir lernen ja auch dazu. Hier so eine neue Struktur, die macht ja auch was mit einem. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure konstruktive Kritik. Und ich freue mich riesig, Simon, auf München. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz ein Hinweis dazu, denn wir sind Ende Oktober für ein Wochenende in München wieder bei Kickbase. Wir sind eingeladen worden und es gibt eine Überraschung. Wir wissen noch gar nicht, was da auf uns zukommt, aber alle Male, wir wissen schon, wir gucken gemeinsam wieder Konferenz. Das wird lustig. Ist immer geil, ne? Im Kickbase-Office mit allen Experten da zusammenzusitzen und Konferenz zu schauen.
Ja, freue ich mich riesig drauf. Also wirklich, ich kann es kaum erwarten. Dauert nicht mehr lang, dann geht's los. Einen Schmankerl habe ich noch und das möchte ich kurz anteasern hier für die Community in dieser Woche. Und zwar wird es auch in dieser Woche am Donnerstag wieder meinen Challenge Guide geben. Es sind immer noch Ferien in NRW. Das heißt, ich habe am Donnerstag ein bisschen mehr Zeit und da habe ich mir fest vorgenommen, für euch wieder einen Challenge Guide aufzunehmen. Auch da, vielen Dank für das Feedback. Macht mir Spaß und wenn es euch weiterhilft, umso mehr. Von daher, freut euch drauf.
Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.